Guten Abend, liebe KollegInnen. Wenn Sie das live hören, dann wissen Sie, dass heute der 17. April 2024, 17.30 Uhr abends ist. Ich freue mich sehr, Ihnen den Präsidenten der Bucerius Law School vorstellen zu dürfen, Herr Professor Dr. Michael Grünberger. Herr Grünberger ist ein über Deutschland hinaus, weit hinausgehend bekannter Wissenschaftler mit Schwerpunkten im bürgerlichen Recht, mit Schwerpunkten im Wirtschafts-, im Technikrecht, im Digitalisierungsrecht, im Antidiskriminierungsrecht. Und damit und im Immaterialgüterrecht, insbesondere auch im Urheberrecht und damit all denen, die in irgendeinem dieser Felder in den letzten Jahren je zu tun hatten, ohnehin sehr gut bekannt. Ich muss Ihnen soweit nicht weiter vorstellen. Was vielleicht noch nicht allen bekannt ist, auch aus der Community noch nicht so sehr bekannt ist, ist, dass er darüber hinaus seit Oktober 2023 ein führendes Amt in der Universitätsverwaltung innehat. Er ist nämlich Präsident der Bucerius Law School und damit der erste Kopf oder der führende Kopf oder der vor allem die Law School nach außen tragende Kopf, der sich mit dieser privaten Hochschule verbinden lässt. Und die Bucerius Law School, darüber wird er gleich etwas mehr sagen, ist wohl wirklich ein interessantes Beispiel für eine deutsche oder vielleicht sogar eine deutschsprachige Universität. Das wäre allein beides schon ein Grund, ihn einzuladen. Es gibt aber noch einen weiteren und das ist der unmittelbare Anlassgrund für diese Einladung hier. Das ist, dass Herr Grünberger und mit ihm einige andere an der Bucerius Law School ein Papier verfasst haben, das sogenannte Hamburger Protokoll zur Reform der ersten juristischen Prüfung. Ein Papier, das in einer Kurzfassung auch referiert wird in der aktuellen Ausgabe der NJW. Wenn Sie das gerade als Video sehen, sehen Sie das jeweils eingeblendet. Ein Papier, das sich also damit beschäftigt, wie man das juristische Studium anders oder teilweise anders organisieren und dann in weiterer Folge auch prüfen kann. Dieses Papier steht in einem engen Zusammenhang mit einer Studie. Jureform heißt diese Studie, die man auch lesen kann, wenn man es noch nicht getan hat, online und die auch schon in diesem Format hier vor längerem diskutiert wurde. Eine Studie, die eben auch versucht, Incentives oder Anstöße dazu zu liefern, ob und wie man das juristische Studium, insbesondere aber nicht nur in Deutschland, ändern kann. Herr Grünberger, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Das ist eine große Ehre. Ich bewundere und beobachte seit vielen Jahren, was Sie tun. Ich bin ganz aufgeregt, dass ich das jetzt auch mal face-to-face live vor anderen mit Ihnen diskutieren kann, was Sie so tun. Danke, dass Sie da sind. Wenn Sie die Bucerius Law School beschreiben müssten, was ist denn das für eine Hochschule?
Lieber Herr Vogel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann bei einem Podcast, den ich selbst schon seit langer Zeit auch Folge, weil sie viele interessante Themen und auch pointierte Gesichtspunkte haben. Die Bucerius Law School ist eine private Stiftungshochschule für Rechtswissenschaft. Es war die erste private Hochschule für Rechtswissenschaft, die in Deutschland gegründet wurde. Im Jahr 2000 sind wir hier an den Start gegangen in Hamburg. Und das war damals natürlich ein kleines Abenteuer, weil man nicht genau wusste, funktioniert Hochschule in Deutschland außerhalb des staatlichen Systems und funktioniert es gerade in einem Bereich wie der Rechtswissenschaft, die doch sehr stark auch im staatlichen System verankert ist. Wenn man zurückblickt, kann man sagen, und ich bin seit Oktober hier, und das ist also das Lob meiner Vorgängerinnen, dass das tatsächlich geglückt ist. Wir sind in Deutschland, was die Ausbildung betrifft, jedenfalls, wenn man verschiedene Rankings betrachtet, das CHE-Ranking, wo wir regelmäßig, standardmäßig im Kern auf Platz 1 liegen. Wir gehören sicherlich zu den, was Ausbildung betrifft, stärksten Hochschulen in Deutschland, was juristische Ausbildung betrifft. Wir sind auch letztes Jahr im Rahmen der Reakkreditierung des Wissenschaftsrates, das ist eine Institution in Deutschland, die für viele Fragen wichtig ist, aber wenn man eine private Hochschule ist, muss man sich regelmäßig reakkreditieren lassen. Und da läuft also ein externes Evaluationsverfahren. Und das wird von Wissenschaftsrat durchgeführt. Und dieser Wissenschaftsrat hat der Hochschule auch attestiert, dass sie in der Lehre und in der Forschung mittlerweile zu den führenden Universitäten gehört. Der Begriff Universität trifft nicht ganz zu, weil wir natürlich eine monodisziplinäre Einrichtung sind. Wir haben tatsächlich das Recht als Hauptstudiengang. Wir versuchen durch eine ganze Reihe von Zertifikaten, durch eine ganze Reihe von strukturellen Maßnahmen auch einen Blick zu weiten, zu schärfen auf Fragen jenseits des Rechts. Aber wir haben tatsächlich im Kern sind wir eine juristische Hochschule, eine Hochschule für Rechtswissenschaft. So viel, glaube ich, dürfte mal für diejenigen, die uns noch nicht kennen, hinreichend sein.
Wenn das 2000 gegründet wurde und 2024 immer noch existiert als private Einrichtung, dann liegt dem eine Vermutung zugrunde, dass offenbar jemand und vielleicht auch relevante jemanden ein Defizit in der staatlichen Ausbildung identifiziert haben, das eben dazu geführt hat, dass man eine private Alternative entwickelt hat. Das mag 2000 anders ausgesehen haben als 2024, aber offensichtlich sind die führenden Köpfe der Bucerius Law School ja nach wie vor der Meinung, dass es wichtig ist, eine private Alternative zu einer staatlichen Ausbildung zu ermöglichen. Worin liegen denn die wichtigsten Unterschiede oder die wichtigsten Stärken im Vergleich zu staatlicher juristischer Ausbildung?
Ich glaube, Sie haben jetzt zwei wirklich wichtige Punkte gesagt. Einmal die Perspektive 24 Jahre zurück, wenn man sich überlegt, Ende der 90er Jahre, war die Ausbildung in Deutschland, ich selbst habe damals, war 1999 mein erstes Staatsexamen gemacht, komme also von einer sehr großen, von einer Massenuniversität, und es war damals eine Zeit, als man noch relativ lang studiert hat und als das Jurastudieren im Kern eine Angelegenheit war. Man ging in Vorlesungen, man ging vielleicht auch nicht in Vorlesungen, aber man war so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Und die Law School ist angetreten, damals vor gut 25 Jahren, mit dem Ansatz, wir wollen es schneller machen, durch eine Trimesterstruktur. Wir wollen es mit einem integrierten Bachelor machen. Das war tatsächlich sehr neu, dass man also einen Bachelor integrieren wollte. Das ist ein Modell, was mittlerweile von vielen staatlichen Universitäten aufgegriffen wird. Wir wollen es ganz bewusst international machen. In unserem Studiendesign ist ein Pflichtauslandstrimester vorgesehen, wo man tatsächlich dann an Partnerhochschulen im Ausland gehen soll. Und wir wollen, das war das, der vierte Punkt, und der hat sich, glaube ich, nach wie vor erhalten. Das ist vielleicht der wichtigste. Wir wollen juristische Lehre in das Zentrum stellen. Also wir wollen ganz bewusst die Hochschule um die Lehre herum bauen und nicht wie es damals. Ich glaube, mittlerweile hat sich viel verändert, auch im staatlichen System, aus dem ich ja komme, wo ich sehr lange war. Damals stand sicherlich die Lehre bei den wenigsten Kollegen und Kolleginnen im Mittelpunkt. Das war die dahin so betriebene, in Hauptsache rechtsdogmatische Forschung, die man betrieben hat. Die Lehre war jetzt nicht unbedingt das Lieblingskind. Ich glaube, dass sich das in der letzten Zeit deutlich verändert hat. Ich glaube, dass staatliche Hochschulen in den letzten 20, 25 Jahren hier große Schwerpunkte gesetzt haben. Meine Heimatuniversität, Universität Bayreuth beispielsweise, da kann ich das beurteilen, dass wir das sehr intensiv gemacht haben, sodass ich glaube, dass dieser Abstand ein bisschen geschrumpft ist, sodass sich die Frage stellt, wofür heute, jetzt im Jahre 2024, Jahre 2025 eine private Hochschule und was kann sie leisten? Und ich glaube, und das ist vielleicht der wichtigste Unterschied, dass wir in Deutschland, aber glaube ich nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland ganz besonders, die Herausforderung haben, das Jurastudium, die Ausbildung, die Prüfung etwas neuer zu denken. Dass wir vielleicht eine neue Form von Juristinnen benötigen. Juristinnen, die sich selbst sehr stark als Veränderer, Gestalter, nicht mehr nur als nachbearbeitende Bearbeiter auf der Sachbearbeiterebene verstehen, sondern tatsächlich als Menschen, die den Transformationsprozessen, die unsere Gesellschaft heute begleiten, aufgeschlossen gegenüberstehen, informiert gegenüberstehen und die diese Transformationsprozesse aktiv gestalten, begleiten und daher die Zukunft prägen wollen. Und wenn wir in Deutschland das Jurastudium und diesen Blick hier stärker in den Fokus nehmen, dann müssen sich Strukturen verändern. Und an privaten Einrichtungen verändern sich Strukturen leichter als an staatlichen Einrichtungen.
Wenn man jetzt den Blick auf die staatlichen Universitäten in Deutschland nimmt, ich muss auch gestehen, dass das der einzige ist, den ich aus eigener Erfahrung kenne, aber den dann doch über viele Jahre, dann würde ich Ihre beiden Befunde der Veränderung seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts mit allem Respekt ein wenig zu relativieren versuchen, insoweit, als ich behaupten würde, dass auch 2024 das zentrale Kriterium für den persönlichen Erfolg einer Professorin oder eines Professors die Bewertung durch die Peers in der Forschung ist und die Lehre etwas ist, wo man verlieren kann, aber nicht gewinnen. Und dass in Bezug auf die Veränderung des juristischen Berufsbildes, also weg von reinen Richter, Richterin als Ausbildungs- und Tätigkeitsideal, mehr in dynamische, internationale, gruppenorientierte Kontexte, dass auch da eigentlich zumindest was das Lehrgeschehen und dann auch das Prüfungsgeschehen betrifft, seit den 90er Jahren oder Nullerjahren des 20. Jahrhundert sich gar nicht so viel verändert hat, oder?
Ich bin vielleicht ein bisschen optimistisch, aber es kann auch sein, dass ich natürlich von meiner eigenen Erfahrung in Bayreuth sehr stark geprägt wurde. Es ist eine eher eine kleine Universität. Wir liegen in Bayreuth etwas weiter weg von den großen Zentren, die großen Schwergewichte in Deutschland. München, Münster, Bonn, Köln, möglicherweise auch die HU, die also in den großen Städten liegen, die ziehen immer sehr viele Studierende an. Das sind sozusagen Selbstläufer. Wenn man hingegen in Bayreuth war, an einer kleinen Universität oder so jetzt hier an der Bucerius Law School, wir müssen aktiv unsere Studierenden werben. Wir wollen möglichst die Besten gewinnen. Und wir müssen deshalb auch ein Programm anbieten. Und das sind wahrscheinlich Bayreuth und Bucerius nicht so wahnsinnig unterschiedlich, mit dem wir uns ein bisschen unterscheiden und wo wir auch ein offeneres Mindset haben. Beispielsweise in Bayreuth, haben wir Zusatzstudiengänge eingeführt, Digitalisierung und Informatik, wo wir ganz bewusst Juristinnen und Juristinnen die Möglichkeit gegeben haben, auf diese Trends zu setzen und ihnen eine wirklich qualifizierte Zusatzausbildung zu geben. Das habe ich hier an die Bucerius Law School mitgenommen. Es gab hier schon ein Technologiezertifikat, das haben wir jetzt verändert, etwas stärker fokussiert, wo wir versuchen wollen, den Studierenden die Möglichkeit zu geben, tatsächlich sich mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen in Lehrformaten, in innovativen Lehrformaten. Also ich würde vielleicht sagen, man muss vielleicht ein bisschen differenzieren zwischen den großen Massetankern in Deutschland und den kleineren Universitäten, die ohnehin schon manchmal ein bisschen agiler und flexibler waren. In der Sache würde ich mit Ihnen insofern übereinstimmen, als ich glaube, dass das Mindset vor allen Dingen der Generation meiner und der etwas älteren, dass das nur schon sehr, sehr statisch geprägt ist und dass die notwendigen Veränderungsprozesse in der Umwelt des Rechts nicht immer hinreichend im Recht selbst oder in den Köpfen der Rechtswissenschaftlerinnen, meistens sind es eher Rechtswissenschaftler, um die es geht, dass dies in den Köpfen der Rechtswissenschaftler nicht wirklich ankommt, um diese Veränderungsprozesse auch in neuen Strukturen abzubilden. Man versucht also immer so viel wie möglich beizubehalten und so möglichst wie möglich zu ändern. Das liegt natürlich auch ein bisschen an unserem Fach, weil wir ein statisches Fach sind. So dass ich glaube, es tut sich schon was, aber es tut sich sehr, sehr langsam was. Vielleicht ist das das, worauf wir uns einigen könnten. Und hier könnte es vielleicht an der Bucerius Law School etwas schneller gehen.
Ja, wobei interessanterweise Sie jetzt als Phänomen der Veränderung darauf hingewiesen haben, dass kleinere Hochschulen Zusatzstudiengänge oder Spezialisierungsstudiengänge und Ähnliches anbieten. Also damit letztlich Alternativen zum Staatsexamen oder ein Add-on zum Staatsexamen, was zu der Frage führt, wie attraktiv das Staatsexamen eigentlich noch ist, nicht? Denn es gibt ja zunehmend Angebote, die sind teilweise an Fachhochschulen, teilweise auch an Hochschulen, die eben nicht mehr das Ziel haben, des oder der Volljuristin, wo man also zuerst mal ein paar Jahre studiert, dann eine ausgesprochen anstrengende, riskante und angstbehaftete erste Prüfung übersteht, dann ein Referendariat macht, dann eine fast ebenso anstrengende und angstbehaftete zweite Prüfung übersteht und dann sogenannter Volljurist oder Volljuristin ist und dann irgendwie auf die freie Wildbahn losgelassen wird. Allerdings, wenn man Pech hat und irgendwo bei 4 bis 6 Punkten liegt, dann halt in irgendeinem Wald- und Wiesenjob landet, wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also dazu gibt es zunehmend Alternativen und diese Alternativen, so liest man, sind auch zunehmend attraktiver, auch für 18- oder 20-Jährige, die eben vor der Studienwahl stehen. Das stresst wahrscheinlich staatliche Hochschulen mehr als die Bucerius, denn sie haben wahrscheinlich weiterhin das umgekehrte Problem, dass sie bei erheblich zu viele Bewerbungen haben und damit natürlich auch gut auswählen können, wenn sie wählen. Aber strategisch so fürs Fach insgesamt ist das natürlich ein Thema. Würden Sie heute nochmal zum Staatsexamen hin Jura studieren, wenn Sie 18 wären? Oder umgekehrt, würden Sie das jemandem mit Ihrem Mindset, als Sie 18 waren, heute nochmal empfehlen?
Das ist eine schwierige Frage, ob ich das wirklich nochmal empfehlen würde. Mit 18 war ich etwas weniger risikoavers, als ich es heute bin. So vielleicht ja, aber ich glaube, dass wir tatsächlich mehrere Wege zur Rechtswissenschaft brauchen. Auch hier in der Bucerius Law School sind wir gerade in einem Strategieprozess, den wir angestoßen haben. Und einer meiner Vorschläge ist es, dass es tatsächlich mehrere Wege geben soll. Ein Weg ist der Staatsexamen mit dem integrierten Bachelor. Das ist das Modell, was wir haben. Das läuft bei uns sehr gut, stimmt. Aber ich glaube, nur weil es bei uns sehr gut heute läuft, teile ich Ihre Einschätzung für das Fach. Wir müssten also, gerade weil wir eine gewisse Leuchtturmwirkung haben könnten, weil sie uns vielleicht von Studierenden, Studieninteressierten zugeschrieben wird, könnten wir mit mehr Wegen zur Rechtswissenschaft aufzeigen, dass es auch andere gibt. Also neben dem Staatsexamen würde ich sagen, dass wir tatsächlich auch einen eigenständigen, autonomen Bachelor meinen, den wir ernst nehmen sollten, der wirklich Grundkompetenzen im juristischen Denken vermittelt und juristische Kompetenzen, die möglicherweise Leute befähigen, dann in interdisziplinäre Masterstudiengänge zu gehen, die möglicherweise auch schon berufsbefähigend sein sollten, weil nicht jede Person Volljurist ist. Ich glaube, das ist auch ökonomisch nicht sinnvoll, so viel Zeit zu investieren für die Fragen. Und dann brauchen wir eine sinnvolle Masterstudiengänge, die mit dem Bachelorstudiengang gekoppelt sind, dass Leute Wahlfreiheit haben. Also dass man Studierende, die sich für Recht, Jus, wie man in Österreich sagt, interessieren, dass man dann sagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit Staatsexamen, es gibt die Möglichkeit rein Bachelor, es gibt die Möglichkeit Bachelor-Master. Ich glaube, diese Entwicklung ist sehr wichtig aus zwei Gründen. Erstens, weil sie die heutige studieninteressierten Generation abholt. Und zweitens, weil wir in Zukunft eher mehr als weniger gut ausgebildete Juristinnen benötigen. Wenn wir aber alles auf den Staatsexamenspool setzen, der kleiner wird, weil die Leute weniger in den Pool reingehen, dann werden sich immer mehr Leute um diesen Pool kümmern und der Bedarf, der besteht, wird nicht gedeckt werden. Und was passiert dann? Dann wird der Bedarf möglicherweise von anderen Disziplinen abgegriffen. Und das finde ich für unser Fach ganz besonders schlimm, wenn wir sozusagen nur aufs Staatsexamen fokussiert sind und andere Optionen außen vor lassen, dann wird es nicht hinreichend notwendige Juristen geben und dann wird etwas passieren, was in Deutschland, das werde ich viele Leute verärgern möglicherweise, auch viele in meiner eigenen Hochschule, aber was in Deutschland vor vielen, vielen Jahren passiert ist, im Steuerrecht. Im Steuerrecht gab es einfach zu wenige Volljuristinnen, die das machen wollen, und dann haben sich irgendwann die Betriebswirte das richtig unter den Nagel gerissen. Ja? Und seitdem ist das Steuerrecht eine sehr komplizierte Materie geworden.
Ja, kann man vielleicht auch noch an anderen Stellen inzwischen beobachten, nicht mehr nur im Steuerrecht. Wenn man irgendwo in größere Wirtschaftskanzleien geht, sieht man dort zunehmend auch in anderen Rechtsgebieten Menschen, die nicht klassisch juristisch ausgebildet sind. Insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung auch zunehmend Leute, die eine entsprechende Informatikkompetenz haben, die Juristinnen, die aus dem Staatsexamen kommen, regelmäßig gerade nicht haben.
Das ist genau ein Thema, was Sie jetzt ansprechen. Natürlich verbindet uns das fachlich, aber ich glaube, wenn man mal unseren fachlichen Bias auch zurücknimmt, wenn wir einfach sehen, die Masse sehen an Regulierungsstoff, der allein in den letzten 5 Jahren im Digitalbereich gekommen ist. Das wird auch die Implementation dieser Sachen, das wird komplizierter werden und wir brauchen mehr denn je Juristinnen, die in der Lage sind, diesen Stoff zu beherrschen, damit umzugehen und damit vor allen Dingen auch gestalterisch umzugehen. Und was wir in Deutschland zurzeit tun, ist, wir sagen den Leuten entweder, ihr geht an die Universitäten und holt euch dann ein klassisches Jurastudium ab oder es gibt ein paar kleinere Ausnahmen, aber abgesehen davon, oder man schickt die an die Hochschulen für angewandte Wissenschaft, wo es auch gute Ausbildungen gibt, aber wo gerade in der juristischen Kompetenz unbekannte Probleme kreativ zu lösen, und zwar so, dass man alles ein bisschen im Kontext sieht, die fehlt natürlich dort. Und da tun wir der Gesellschaft einen Tort an und wir tun unseren jungen Menschen einen Tort an, wenn wir nicht mehr Alternativen anbieten.
Gut, der eigentliche Anlass unseres heutigen Gesprächs allerdings beschäftigt sich jetzt mit einem recht kleinen Teil des Themas, über das wir gerade reden, nämlich klassisch mit dem Staatsexamen. Das steht ja schon im Titel. Also das ist ein Plädoyer für ein reformfähiges Staatsexamen. Sie sind gemeinsam mit Kollegin Beckemper und mit Kollegin Heiser Autor hier. Vielleicht mögen Sie uns kurz für diejenigen, die auch nicht einmal die Zeit haben, die NJW zu lesen, obwohl ich Ihnen das in diesem Fall ganz dringend nahelegen möchte, so wie ich Ihnen auch nochmal nahelegen möchte, das Ganze zu lesen. Das gesamte Dokument ist online und es dauert nicht so lange, sich da durchzuarbeiten. Vielleicht gibt es ja aber trotzdem Menschen, die das noch nicht getan haben. Wären Sie so freundlich und würden für die zusammenfassen, worum es eigentlich geht hier und warum das relevant ist.
Sehr gern. Also ich knüpfe ein bisschen an das an, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir mehrere Wege zur Rechtswissenschaft haben wollen, einer der Wege, glaube ich, der in Zukunft auch weiter in Deutschland beschritten werden wird, ist das Staatsexamen. Und das Staatsexamen, das ist auch eine der Grundaussagen dieses Papiers, des Hamburger Protokolls, hat enorm viele Schwächen. Es hat aber eine extreme Stärke aus meiner Sicht. Und das ist eine egalisierende Funktion. Das ist eigentlich irgendwie lustig, dass ich das als Präsident einer privaten Stiftungshochschule sage, weil es im Kern am Ende nicht darauf ankommt, ob man an der Bucerius Law School, an der Universität Bayreuth, in München, in Berlin oder in Köln studiert hat, sondern worauf es am Ende ankommt, ist, dass wir alle im Kern eine bestimmte Prüfung durchlaufen, so dass sich die bestimmten Tendenzen, die wir vor allem im amerikanischen Bereich sehen, wo es eigentlich nur mehr auf das Reinkommen in eine Universität ankommt und der Rest eigentlich irrelevant ist. Auf das kommt es bei uns nicht an. Und ich glaube, dieses egalitäre Potenzial des Staatsexamens, das ist vielleicht seine wirklich größte Chance. Und die wollen wir in diesem Papier fruchtbar machen und sagen, okay, wenn wir daran festhalten wollen, an diesem egalitären Potenzial, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Faktoren, die Sie eingangs gesagt haben, diese enorm angstbehaftete, überlastende, belastende Menschen vielleicht auch in bestimmten Situationen zu sehr belastende, daher brechendes Examen versuchen können zu ändern. Weil es in der Form, in der es heute in Deutschland administriert, organisiert und durchgeführt wird, nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist nicht mehr zeitgemäß aus mehreren Gründen. Die wichtigsten vier sind erstens, das wissen wir alle seit vielen Jahren, es leidet an einer Stoffhülle, die von den Studierenden nicht mehr sinnvoll bewältigt werden kann. Das liegt nicht daran, dass die Studierenden schlechter geworden sind, sondern es liegt daran, dass die Stoffhülle so viel größer geworden ist und die Komplexität, die es zu beherrschen gibt, die ist gestiegen. Ich nenne nur mal ein Stichwort. Vor 30 Jahren hat sich niemand mit dem europäischen Mehrebenensystem befasst, im deutschen Staatsexamen. Niemand. Heute kommt man da nicht mal dran vorbei. Und das ist eine derartige Dimension, die dazugekommen ist. Das muss man auch alles verarbeiten. Zweiter Punkt, dass man tatsächlich Menschen, das ist ein zweites Anliegen, dass man sagt, das Staatsexamen ist jetzt nicht eine you go in and you win or lose und wenn man verliert, hat man gar nichts mehr. Sondern dass wir die Tendenz, die wir jetzt in Deutschland sehen, den Staatsexamenstudiengang mit einem Bachelor zu verbinden, da gibt es mehrere Modelle, aber das halten wir für ganz wichtig, weil wir dadurch auch Leuten, Studierenden Angst nehmen können. Abgesehen davon, dass das auch Raum für innovative Lehrformate bieten würde. Der dritte Punkt, den halten wir auch wichtig, der ist ein bisschen kürzer geworden hier, aber das ist ein zentraler Punkt, dass wir uns, wenn wir das Staatsexamen haben, dass wir uns ein bisschen Abschied nehmen von dieser Theorie, nur die Harten kommen in den Garten. Diese Theorie des Rausprüfens, diese Theorie, nur wer diese stressige Situation durchlebt hat und in einem gewissen Hostile Environment es geschafft hat, nur der kann deutscher Volljurist sein. Ich benutze jetzt die Form bewusst. Und schließlich ein viertes Hauptziel, das wir damit stellen wollen, ist es, endlich ein Monitoring einzuführen. Ja, wir diskutieren über die Reform des Staatsexamens seit vielen Jahren. Es gibt eine ganze Reihe von kleinen Trippelschritten in der Vergangenheit. Aber was bislang fehlt, ist eine sozialwissenschaftlich valide, empirisch gestützte Begleitung. Bringt es was? Wo sind weiterhin Defizite? Wie können wir die mit aufklären? Das sind die vier Kernpunkte.
Gut, ich kann natürlich jetzt zu jedem versuchen, was zu sagen. Ich würde ganz schnell mit dem zweiten trotzdem beginnen und den ersten erst danach ein wenig diskutieren. Der zweite war also der Bachelor, der ja lange diskutiert, sehr umstritten war und den Sie jetzt ganz stark darstellen als eine Option B oder Plan B für jemanden, die beim Staatsexamen endgültig nicht bestanden hat. Da muss man auch noch vielleicht für diejenigen, die nicht aus Deutschland sind, erinnern, dass man also mit Ausnahme des sogenannten Freischusses, der jene belohnen soll, die besonders schnell studieren. Also wenn man den mal zur Seite stellt, dann im Wesentlichen zwei Möglichkeiten hat, diese Prüfung zu absolvieren. Und wenn man beim zweiten Mal wieder nicht bestanden hat, dann eben endgültig nicht bestanden hat und dann irgendwas anderes machen kann, aber nicht mehr Jura. Und dieser Bachelor soll eben vor dieser existenzbedrohenden Angst, die damit mitunter einhergeht, ein wenig bewahren. Jetzt ist es aber gerade so, dass dieser Bachelor, Sie werden wissen, worauf ich anspiele, als das diskutiert wurde mit mehreren sehr unhöflichen Beschreibungen.
Der Loser-Bachelor.
Ja, Loser-Jodel-Diplom und so weiter beschrieben wurde. und damit dieses Bild, dass man damit einen Titel erwirbt, der einen erst recht brandmarkt als jemand, der das endgültig nicht bestanden hat, dass man dieses Bild damit eigentlich eher verschärft hat. Also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der vorsichtig genug ist, um seine eigenen Fähigkeiten so einzuschätzen, dass das ein aleatorisches Element hat, dieses Staatsexamen, und dass man dieses Risiko schlecht antizipieren kann, wenn man da noch nicht durchgegangen ist, dass also so jemand eher abgeschreckt wird von diesem Studium und von dieser Art des Prüfens, durch den Bachelor allein nicht erledigen wird können. Trotzdem, sagen Sie, ist es wichtig, weil es einen Exit, einen Plan B geben muss. Aber gibt es für diese Leute adäquate Stellen? Können die irgendwas Vernünftiges dann damit machen?
Genau, das sind jetzt unterschiedliche Punkte. Ich fange vielleicht erstmal mit dem Punkt an, was ist eigentlich dieser integrierte Bachelor? Die Diskussion redet nämlich hier über ein Phänomen, das sehr vielgestaltig ist. Ja? Wir haben beispielsweise das Phänomen, wie wir es jetzt in Sachsen im diskutieren beziehungsweise beschlossen ist. In NRW wird es noch diskutiert. Das ist eine Form eines integrierten Bachelors, der genau das ist. Wenn man alle Zulassungsvoraussetzungen zum Staatsexamen inklusive dem Schwerpunktbereich, das ist also in Deutschland der universitäre Teil der Staatsexamensprüfung, wenn man alle Zulassungsvoraussetzungen hat, dann kriegt man den Bachelor. Das ist dieses Modell. Da wurde auch ein bisschen kontrovers diskutiert. Meine Auffassung dazu ist sehr klar. Ich halte dieses Modell für gleichheitswidrig, weil wir einen Bachelorgrad verleihen für Studienleistungen, die zusammen mehr als 300 ECTS sind. Ja, ich kann also nicht einen Bachelorgrad machen für Studienleistungen, wie man normalerweise einen Bachelor und einen Master bekommt. Also das halte ich schon einen Fehler. Deshalb, was wir tun müssen, ist, wir müssten das deutlich entkoppeln. Wir müssen also hergehen und dem Bachelor nicht sagen, das ist ein Trostpreis am Anfang, sondern der integrierte Bachelor muss ein Durchgangsstadium sein für jeden, wo wir sagen können, das ist der erste Abschluss, den man gewinnen kann. Das ist der erste Abschluss, den man schon mal feiern kann. Das ist bei uns so. Wir sind in der Buzeres Law School, meiner Auffassung nach, haben wir auch zu viel in den Bachelor reingepackt. Wir müssen den auch ein bisschen entpacken. Vor allem der Schwerpunktbereich sollte meiner Auffassung da nicht drinnen sein. Aber das wäre der erste juristische Abschluss, den alle bekommen. Und das ist nämlich wichtig, alle bekommen. Und die Frage, die sich stellt, ist, kann man damit was machen? Wir haben an der Buzeres Law School einen Alumni-Verein, der gibt jährlich ein Magazin heraus, das nach Gerd Buzeres benannt, Gerd. Und gerade im aktuell laufenden Magazin gibt es eine sehr schöne Artikelserie von Studierenden, die nach diesem integrierten Bachelor bei uns aufgehört haben. Ja? Der unterschiedlichste Karrieren gemacht. Ja? Und ich glaube, dass wir uns davon verabschieden müssen, dass nur eine Volljuristin juristisch tätig werden kann. Ein Bachelor, und ich glaube, wenn man noch eine weitergeht und daneben einen autonomen Bachelor stellt. Ein solcher Bachelorgrad vermittelt juristische Kompetenzen, die in unterschiedlichsten Zusammenhängen einsetzbar sind. Sei es in Unternehmenskontexten, sei es in Bereichen, dass man dann aufsattelt und etwas anderes macht, sei es, dass ich letztendlich möglicherweise sage, ich will aber ganz was anderes machen. Für mich war Jura jetzt interessant, ich habe jetzt genug Kompetenzen, ich gehe jetzt aber möglicherweise in die Politik, ich gehe in den Journalismus. Ich glaube also, dass die Möglichkeit, die Vielfalt, die ein solcher Abschluss verleiht, an Wahlfreiheit danach durchaus gegeben ist. Also ich würde mich verabschieden ich würde dafür plädieren, diesen Bachelor eben nicht als Trostpreis zu sehen, sondern das ist der erste Abschluss, den man als Studierender der Rechtswissenschaft erreichen kann, den man gemeinsam mit der Kohorte erreicht, den man auch ein bisschen feiern kann. Und dann kann man sich überlegen, will ich weitergehen oder will ich bei diesem Abschluss bleiben?
Mhm. Also das ist der erste Punkt. Gut, dann würde ich gerne noch einmal zurückkommen auf das, was Sie an den Anfang gestellt haben und was auch das Hamburger Protokoll an den Anfang stellt, nämlich die Entschlackung des Stoffs, und dabei nochmal zurückkommen auf das, was Sie einführend gesagt haben, was die zentrale Stärke des Staatsexamens wäre, nämlich dieses egalisierende Element darin. Ich würde das gern insoweit ein wenig herausfordern, als ich behaupten würde, dass dieses egalisierende Element insoweit egalisierend wirkt, als es bestimmte Eigenschaften gibt, die in diesem Studium verlangt werden und die manche Menschen besser können als andere. Und innerhalb dieser Gruppe gibt es dann eine gewisse Egalität, wobei man die natürlich auch relativieren kann, was Ihnen jeder erzählt, der mal in Bayern studiert hat und dort Examen gemacht hat, nicht? Aber wenn man das mal unterstellen würde, dass das im Grunde überall gleich wäre, dann sind diese Elemente halt Teilelemente dessen, was gute Juristinnen und Juristen ausmacht. Man muss große Stoffmengen bewältigen können, man muss die auf Knopfdruck sozusagen reproduzieren können, man muss Lehrmeinungen, die man nicht notwendigerweise selbst entwickelt hat, reproduzieren können, man muss Fälle schnell verstehen und schnell lösen können. Und man muss das alles auf Deutsch können, unter Hintanstellung aller anderen Wissenschaften, also von der Herstellung des Sachverhalts bis zur Digitalisierung und von den ökonomischen Zusammenhängen bis zur Politik. Das kommt alles gar nicht vor, nicht? Also das heißt, es entsteht eine Egalität unter einer sozusagen in einer Subpopulation von Studierenden, die halt bestimmte, diese von mir jetzt gerade vergröbernd beschriebenen Eigenschaften aufweisen, währenddessen andere, zum Beispiel Menschen, die besonders empathisch sind oder besonders politisch interessiert oder besonders gut Fremdsprachen können oder einen IT-Hintergrund haben und auch Jura studieren und damit auch einen qualifizierten Beruf erlangen könnten, insoweit nicht, gerade nicht gleich oder gerade nicht egalitär in dieser Prüfung behandelt werden, weil man eben bestimmte Eigenschaften dann nicht so einschätzt. So, das war jetzt die Vorrede zur Frage. Bedeutet dann also Stoffreduktion wirklich nur Dogmatik, Stoff reduzieren, also halt dann ein bisschen weniger Baurecht und ein bisschen weniger Eherecht? Und übrigens gibt es ja ganze Bücher des BGB, die faktisch sowieso rausfallen, weil jeder damit spekuliert, dass sie nicht geprüft werden. Ja, das nur noch auch noch so nebenbei. Also bedeutet dann Reduzierung des Stoffs nicht in Wirklichkeit Umorganisation dessen, was man prüft und damit auch, was man lehrt, wenn Ihre Eingangshypothese, dass wir eigentlich nicht mehr so ganz zeitgemäß ausbilden, richtig sein sollte?
Zwei Punkte. Erstens zu Ihrer Vorrede. Sie haben völlig recht. Mein Egalitätsbegriff ist in der Hinsicht ein sehr, sehr enger. Bezieht sich allein darauf, dass es keinen Unterschied macht, wo man Jura studiert hat. Ja, das ist der einzige Punkt. Mhm. Alle anderen Sachen, die Engführung, die Sie beschrieben haben, die ist dem Staatsexamen inhärent. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Wir haben eine relativ hohe Korrelation wir stellen es fest, es gibt relativ hohe Korrelationen von den Leuten, die bei uns mit gutem Abitur kommen, die bestimmte Kompetenzen im Auswahlverfahren zeigen und die dann im Staatsexamen sind. Also wir merken schon bestimmte Kompetenzen, die auch über das hinausgehen, was Sie jetzt ein bisschen beschrieben haben, die sind vorhanden, die führen zu guten Examinen, aber das sind auch im Regelfall Leute, die auch diese anderen Kompetenzen noch mitbringen und möglicherweise genau dazu offen sind. Gleichzeitig führt das Studium, also vor allen Dingen das Staatsexamen, und da werde ich vielleicht dazu noch gleich kommen, das Staatsexamen führt dazu, dass diese ganzen Kompetenzen der Sache nach eigentlich nicht wirklich relevant sind. Deshalb ist ja mein Plädoyer für einen Bachelor, wo man mehr Zeit für diese Kompetenzen hat, dass man den auch total aufwertet. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir, und das ist tatsächlich eine Fehlentwicklung in Deutschland, und deshalb würde ich schon sagen, dass sich was verändert hat, aber nicht wirklich zum Guten. Wir erleben, oder aus meiner Perspektive erlebe ich es jedenfalls, eine Staatsexamensfixierung vom ersten Semester oder Trimester. Ja. Und wenn man, das ist vielleicht das zentrale Problem des ganzen Sache. Also wenn wir nämlich wissen, okay, es gibt dieses Staatsexamen und da muss man sich darauf vorbereiten. Und wenn man da anderthalb Jahre sich darauf vorbereitet, bestimmtes Skillset erwerbt, das dafür genötigt ist, ist ja wunderbar, das kriegt man sogar vielleicht hin, wenn man es sinnvoll organisiert und in ein Umfeld eingebettet wird, wo man dafür gut begleitet wird. Was aber das Problem ist, dass dieser Staatsexamensblick, das Stichwort Examensrelevanz, mittlerweile das ganze Studium durchzieht. Und dass alle Sachen, die nicht irgendwie examensrelevant sind, im Studium in der Wertigkeit fallen von den Studierenden. Und das passiert relativ schnell. Die sind sozusagen 4-5 Monate am Campus und dann findet ein Switch statt. Und dann haben sie das irgendwie gelernt, dass das sozusagen die Brille ist, durch die das schauen müssen. Und das fällt alles weg. Und das ist etwas, wo ich glaube, wir uns als Hochschulen und Universitäten auch fragen müssen, was haben wir da falsch gemacht, dass wir jetzt plötzlich alles nur mehr daraus machen. Sie haben völlig recht. Es gibt eine ganze Reihe von Fächern, die im Staatsexamen keine große Rolle spielen, die in der Praxis aber unglaublich wichtig sind. Stichwort Familienrecht beispielsweise. Ja. Im Familienrecht wird in Deutschland in den meisten Katalogen nur mehr ganz, ganz wenig geprüft, das, was vermögensrechtlich relevant ist, also was man irgendwie mit Schuldrecht und mit Sachenrecht kombinieren kann. Was aber zurzeit ganz besonders wichtig ist, nämlich die Frage Abstammungssituationen. Mehrere Väter, mehrere Mütter, die ganzen Fragen, sind alle nicht examensrelevant. Das sind alle unsere Studierenden im Grunde, wenn sie mit der Brille examensrelevant in das Studium reingehen, überhaupt nicht mehr sprechfähig. Das ist tatsächlich ein Problem. Was ist also unsere Lösung gewesen in diesem Hamburger Protokoll? Weniger im Staatsexamen abzuprüfen und stattdessen nicht einfach Kataloge streichen, sondern verlagern. Dass man sagt, wir brauchen schon bestimmte Grundkenntnisse in bestimmten Bereichen sind wichtig und die sollte man aus dem Staatsexamen heraus in dann idealerweise das Bachelorstudium hinein, vor die Examensvorbereitung hineinbringen. Das wäre beispielsweise Familienrecht. Das wären beispielsweise noch viel wichtiger, als es heute ist, Veranstaltungen, wie sie beispielsweise Law Clinics sind, wo ich mir eine ganze Reihe von Kompetenzen erwerben kann, die unglaublich wichtig sind für meine spätere Praxis, die auch vielleicht für meine soziale Empathiefähigkeit als Juristin wichtig sind. Das sind drittens Fragestellungen wie gehe ich mit Nachbardisziplinen um? Uns fehlt in der Rechtswissenschaft, das ist auch ein Thema, das mir persönlich natürlich sehr wichtig ist, uns fehlen Maßstäbe, wie gehen wir mit Wissensimport aus Nachbarwissenschaften um? Sei es die Informatik, sei es die Rechtsökonomie, sei es Sozialwissenschaften etc. Es gibt da bestimmte Subdisziplinen, aber die Breite der Rechtswissenschaft, dem fehlt ein völliges methodisches Instrumentarium, wie wir damit umgehen. Und unsere Reaktion, vor allem in Deutschland, darauf ist, wir gehen damit gar nicht um. Wir blocken es raus, das ist nicht Rechtsdogmatik, wer ist nicht unsere Kompetenz, wir nehmen es nicht zur Kenntnis. Und das führt dazu, dass wir uns selbst marginalisieren. Und wenn man versucht, an dem System festzuhalten, vielleicht nicht immer nur aus Überzeugung heraus, sondern einfach darum, weil man weiß, dass man nicht wie Don Quixote gegen Windmühlen kämpfen möchte. Wenn man aber versucht, an dem System festzuhalten und gleichzeitig mit der Verlagerung operieren kann, die Stoff an Universität zurückgibt, die sicherstellt, dass bestimmte Bereiche auch tatsächlich gehört werden müssen, weil es doch plötzlich relevant wird. Aber es wird nicht relevant zu einem Zeitpunkt X, wo ich das abrufen kann, sondern ich kann das über ein Studium hinweg streuen und ich kann das dann im Laufe meines Studiums besuchen. Das könnte eine Chance sein, der von Ihnen gezeigten Entwicklung entgegenzuwirken. Es wäre jedenfalls eins, was sich mal lohnen würde, auszuprobieren und mal zu evaluieren.
Ja. Was mich recht elegant zu dem dritten Punkt bringt, nämlich dem Hostile Environment und dem Prüfungsgeschehen. Also die einzige größere Reform des Staatsexamens, die ich erlebt habe in der Zeit, in der ich das enger beobachtet habe, war die Erfindung des sogenannten Schwerpunktbereichsstudiums, wo die Idee ja recht ähnlich zu dem, was wir gerade besprechen, vor knapp 25 Jahren war, dass man eben den Studierenden schon in einer Studienphase ermöglichen möchte, sich auf einen bestimmten Bereich etwas näher einzulassen und das eben nicht in Form des Staatsexamens zu tun, sondern an der Universität, an den Hochschulen. Das hat alles Mögliche an interessanten Schwerpunktbereichen produziert, allerdings eines nicht, nämlich dass das auf dem Jobmarkt besonders Anführungszeichen ernst genommen wird. Im Gegenteil, Sie wissen ja viel besser als ich, dass es immer wieder Diskussionen darüber gab, das Ganze wieder rückabzuwickeln und auch gibt, rückabzuwickeln mit dem Argument, da würde nicht wirklich geprüft und das sei nicht wirklich selektiv und auch nicht wirklich aussagekräftig, weil die Noten dort zu gut wären. Die Noten im universitären Schwerpunktstudium sind signifikant besser als im Staatsexamen, was auch damit zusammenhängt, dass man mit den Studierenden dort natürlich ungleich näher zusammenkommt als im Staatsexamen, das immer noch dadurch geprägt ist, dass man zumindest im schriftlichen Studium überhaupt gar nicht weiß, wen man da gerade korrigiert und auch der Korrigierte nicht weiß, wer ihn oder sie korrigieren wird und auch beim mündlichen Examen dann halt auf Leute trifft, die man typischerweise gar nicht kennt oder so gut wie gar nicht kennt. Und außerdem das Ganze in einer Prüfungskultur stattfindet, in der eigentlich von den 18 Punkten, die erreichbar sind, in Wirklichkeit nur 14 überhaupt im Spiel sind, weil weniger als 2 so gut wie nie und mehr als 15 ebenfalls so gut wie nie vergeben werden, sodass wir da ein Environment haben, das eigentlich von Beginn an es unmöglich macht, sehr gut zu sein. Nicht? Also man ist ja, man ist schon als vollbefriedigender Jurist oder vollbefriedigende Juristin außergewöhnlich gut. Ja? Und gut wird man ganz selten und sehr gut wird so gut wie niemand. Müsste man also dann, wenn man nicht über die Entschlackung des Staatsexamens oder die Verlagerung von Stoff aus dem Staatsexamen an die Universitäten redet, gleichzeitig darüber reden, wie man dieses Prüfungsnotenschema anpasst an das, was halt in anderen Fächern seit Jahrhunderten üblich ist.
Ja, aber ja. Das ist auch einer dieser Kämpfe gegen Windmühlen, die glaube ich, schwierig wird. Vielleicht drei Punkte. Erstens zum Schwerpunktbereich. In der Tat, der Schwerpunktbereich wurde kritisch beäugt, dass er eingeführt wurde. Und es gab vor, glaube ich, 3 Jahren ist es jetzt her, nochmal eine Bestrebung von auch einigen Fakultäten in Deutschland, den abzuschaffen aus den von Ihnen genannten Gründen. Dagegen hat sich eine sehr breite Phalanx gebildet von den meisten Fakultäten in Deutschland, von sehr vielen Landesjustizprüfungsämtern interessanterweise auch und dann auch vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, wie es damals noch hieß. Das ist jetzt wirklich abgewendet worden. Ich glaube, weil es klar geworden ist, dass der Schwerpunktbereich eine wirklich extrem wichtige und sinnvolle Säule ist. Und ich glaube auch, dass sich nicht zuletzt auf der Knappheit der Juristinnen und Juristen in der letzten Zeit, dass sich das Verständnis langsam tatsächlich wandelt, jedenfalls bei den privaten Arbeitgeberinnen, findet das deutlich mehr Gehör, weil die Leute dort wissen, wer im Schwerpunktbereich gut ist, ist vielleicht deshalb gut, weil man sich A, das Fach ausgesucht hat, in dem man tätig wird, B, dass es eine Lehre gibt, die endlich mal ganz nah an der Forschung dran ist. Also im Schwerpunktbereich sind wir dort, wo wir eigentlich fast alle anderen Disziplinen immer sind, die eine sehr enge Forschung und Lehre näher. Und C, dass diejenigen, die forschen und lehren, auch diejenigen sind, die prüfen sind. Wenn ich also dieses System habe, dass ich da zu besseren Leistungen komme, das ist völlig selbsterklärend. Und das, glaube ich, hat ein bisschen gedauert, aber es setzt sich jetzt durch, sodass ich da zuversichtlicher bin. Die Frage, wie wir mit dem Notensystem insgesamt umgehen, es ist wirklich immer ein bisschen absurd. Es ist vor allen Dingen dann absurd, wenn ich beispielsweise solche Studiengänge hatten wir in Bayreuth, wir hatten einen deutsch-französischen und einen deutsch-spanischen Doppelstudiengang. Und dann machen die bei uns diese Noten, die dann im klassischen deutschen System sind, und werden dann umgerechnet und die sind dann plötzlich total schlecht. Ja? Die haben also gute Leistungen in Spanien, in Frankreich und sind dann total schlecht in Deutschland. Ja? Das liegt an der Unmöglichkeit eines klassischen deutschen Juristen, sich vorzustellen, dass Leute sehr gut sein können. Das muss man einfach durchbrechen. Da muss man einfach hergehen, einfach ist leicht gesagt, aber ich gehöre zu den Leuten, ich habe im Schwerpunktbereich öfters 18 Punkte vergeben, weil es einfach super war, also kann man nicht besser machen, war publikationsreif, gut. Und ich auch im mündlichen Examiner, in denen ich sehr häufig geprüft habe und auch weiterhin prüfen werde, gibt es bei mir sehr häufig hohe Noten, weil ich denke, wenn eine Frage hervorragend beantwortet wird, dann ist es eine hervorragende Note. Ich weiß nicht, anders formuliert, ich weiß schon, woher es kommt. Wir alle wissen, woher es kommt. Es ist genau das Denken von ich musste durch diese Mühle gehen und warum sollen es die nach mir kommen, leichter haben als ich? Denn ich bin, also mir ist ja auch ein Jurist geworden und die sollen es genauso schwer haben wie ich. Das ist ein ganz komisches, auch ein bisschen menschenfeindliches Denken, was wir da haben. Und wenn sich das nicht ändert, dann wird das schwierig werden, nach wie vor Leute für dieses Studium zu gewinnen.
Ja. Was sehr stark zur nächsten Frage führt, nämlich der, wie Sie mit diesem Hamburger Protokoll eigentlich umgehen, was Ihre Adressaten betrifft. Nicht? Es gibt ja einen großen Elefanten im Raum, den wir nur am Rande bisher angesprochen haben. Das sind die Landesjustizprüfungsämter. Also die juristischen Prüfungen sind ja nach wie vor Sache eben der Justizministerien. Also gibt es da Ämter, die nicht überwiegend von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern getragen werden. Und es gibt auch Prüferinnen und Prüfer in einem ganz ungewöhnlichen, jedenfalls international gesehen, ganz ungewöhnlich großem Ausmaß, die nicht einen universitären Hintergrund haben, sondern Praktikerinnen und Praktiker sind. Wie verhalten sich denn die zu ihrem Hamburger Protokoll und wie verhalten sich Fakultäten zu ihrem Hamburger Protokoll, seit es erschienen ist?
Fangen wir bei den Fakultäten an. Wir hatten mehrere aktive Dekane, ehemalige Dekane, Studiendekane, Studiendekaninnen bei uns, ganz bewusst breit gestreut, die nicht als Vertreterinnen ihrer Institution aufgetreten sind, sondern auf ihrer Expertise. Allein das zeigt schon, die Konstruktion zeigt schon, wie schwierig es ist, in Deutschland hier tätig zu werden, weil man aufgrund der akademischen Selbstverwaltung und dann muss man noch sagen, der sehr spezifischen juristischen Konzeption von akademischer Selbstverwaltung, Leuten, die Ämter haben, nicht so viel zutrauen möchte. Da mussten wir also vorsichtiger sein. Die Fakultäten sind da sehr interessiert gewesen. Es war eine Reaktion, die ich bekommen habe, war, gab es da eine Ausschreibung? Konnte man sich da bewerben, um teilzunehmen? Warum waren wir nicht dabei? Das liegt einfach daran, dass man bestimmte Formate in einer bestimmten Größe nur machen kann. Das war ein Workshop-Format. Und wenn man eine gewisse Größe erreicht, funktioniert es einfach nicht mehr. Und das war mir sehr wichtig, dass wir ein Format austesten, das tatsächlich auch von seiner Struktur her ein offenes Denken ermöglicht und eine gleichberechtigte Kooperation. Das, glaube ich, war für das Zustandekommen des Papiers wichtig. Also grundsätzlich Fakultäten, würde ich mal sagen, vorsichtig neugierig. Wenn man das Papier liest, merkt man auch, dass es bestimmte Formulierungen gibt, die weniger konsensfähig waren, andere waren stärker konsensfähig. Das zeigt auch ein bisschen, dass die Debatte in Fakultäten im Fluss ist. Wie reagieren die anderen Stakeholders? Fangen wir mal bei Bundesrechtsanwaltskammer an, zum Beispiel. Die hat sehr großes Interesse daran, die wird im Mai gibt es ein Treffen hier in der UCS Law School, wo sie sich mit uns treffen wird. Auch der Studiendekan der Universität Hamburg, der Staatlichen Universität Hamburg wird dabei sein, weil mir es immer wichtig ist, das als gemeinsames Projekt von privater Hochschule und von staatlichen Hochschulen zu machen, weil wir gemeinsam an der Rechtswissenschaft und der Ausbildung interessiert sind. Die haben also großes Interesse und wollen mehr davon erfahren. Die Justizministerien, es gibt diese JUMICO, die Konferenz der Justizministerien, wo es einen Koordinationsausschuss dafür gibt, denen haben wir das mitgeteilt, die sind so ein bisschen zurückhaltend. Die Landesjustizprüfungsämter reagieren unterschiedlich drauf. Das hiesige Landesjustizprüfungsamt hier in Hamburg, sehr offen, weil wir natürlich mit zwei Fakultäten, die es in Hamburg gibt, natürlich einen sehr, sehr engen Austausch haben. Die Hamburger gehören auch eher zu den moderneren oder zu denen, die offen für Ideen sind. Das bayerische Landesjustizprüfungsamt ist traditionell etwas konservativ in der Hinsicht und schaut sich das erstmal aus einer gewissen Distanz an. Insgesamt scheint es mir aber wichtig zu sein, wirklich die ganzen Stakeholder ins Boot zu holen und mit der Jureform-Initiative, mit der Bundesfachschaft, mit Dekaninnen und Dekanen, mit uns haben wir mehrere Touchpoints geschaffen, dass wir tatsächlich auch das Thema immer in der Luft halten. Und auch dieser NJW-Artikel war mir deshalb besonders wichtig, um zu zeigen, das ist ein Thema, wir müssen da dranbleiben, wir haben jetzt konkrete Vorschläge. Also bitte alle Stakeholder und auch die Landesjustizprüfungsämter, lassen Sie uns da eintauchen. Warum ist das nämlich bei den Landesjustizprüfungsämtern wichtig? Dritter und letzter Punkt. Sie haben völlig zu Recht gesagt, dass die erste Prüfung, so ist der offizielle Titel im deutschen Richtergesetz, dass die erste Prüfung im Großteil von nicht didaktisch, also abgesehen davon, ob wir juristisch Hochschullehrende hinreichend didaktisch ausgebildet sind, ist noch eine andere Frage. Da kann man auch ein Fragezeichen dran setzen. Aber die meisten Prüferinnen in Deutschland, sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen Examen, sind Praktikerinnen. Also meistens Richterinnen oder Staatsanwälte, Anwältinnen sehr selten, weil es sich für sie einfach nicht lohnt, die Zeit zu investieren. Wir haben also eine sehr spezifische Kategorie von Menschen, die im Regelfall, und das ist auch etwas, was wir da angesprochen haben im Hamburger Protokoll, die im Regelfall nicht hinreichend geschult werden. Es finden wirklich kaum didaktische Schulungen statt. Und was auch fehlt meistens, ist einfach ein Verständnis für den Erwartungshorizont. Dem kann man strukturell entgegenwirken. Manche Bundesländer tun das, in Bayern beispielsweise, und da muss man Bayern mal als Vorbild lohnen. In Bayern ist es tatsächlich so, dass es eine Pflicht gibt, für Hochschullehrende am Examen zu prüfen, teilzunehmen, und dass jede Klausur von mindestens einem Hochschullehrenden, einer Hochschullehrenden bewertet wird. Das ist in anderen Bundesländern, NRW oder auch in Hamburg, nicht der Fall. Und das ist eine strukturelle Schwäche. Da könnte man schon was tun.
Ja, wobei man zu der strukturellen Schwäche, wenn Sie erlauben, auch noch ganz kurz auch noch was Relativierendes hinzufügen kann. In Niedersachsen, als ich da war, war es meines Wissens sogar auch vorgeschrieben, also jedenfalls war es gelebte Praxis, dass Klausuren von einem HochschullehrerIn und einem PraktikerIn korrigiert wurden. Also es war in der Regel ein Hochschullehrer mit dabei oder sogar immer einer mit dabei. Da kam aber dann ein Problem hinzu, dass nämlich mit den das damit zu tun hat, dass der, die jeweils ZweitkorrektorIn, die Note des der ersten Korrektorin kennt und es im Verfahren bestraft wird, wenn die Divergenz zwischen den beiden mehr als 2 Punkte betrug, weil man dann nämlich anfangen musste zu begründen, dritten Korrektor suchen und so weiter. Also es gibt eine ganz starke intrinsische Motivation, besser nicht mehr als 2 Punkte abzuweichen. Und das führt gerade bei PraktikerInnen dazu, dass die, also wenn die Zweite sind, sich in aller Regel anschließen, ohne allzu viel Input zu bringen. Und wenn sie Erste sind, der Hochschullehrer, der korrigiert, abzuwägen hat, ob er jetzt den Aufwand tätigt, dass er in jeder einzelnen Klausur zu diskutieren beginnt, das ist jetzt um 3 Punkte zu hoch oder zu niedrig, oder das einfach durchlaufen lässt, nicht? Was zu der Frage führt, ob es eigentlich Sinn macht, dass man die erste Korrektur kennt, wenn man die zweite durchführt, was ja einer der Punkte ist, der bei Ihnen unter weitere Reformvorschläge vorkommt. Also offenbar hat man sich darauf dann nicht mehr ausreichend einigen wollen oder können und das deswegen dann nach hinten verlagert.
Genau, das ist in der Tat eines der Probleme, was auch einfach ein Ressourcenproblem ist. Examensklausuren zu korrigieren ist extrem aufwendig.
Es ist fürchterlich. Schlecht bezahlt, geisttötend und sehr, sehr anstrengend und sehr verantwortungsvoll, nicht?
Ja, genau. Es ist also tatsächlich schwierig. Und die Frage, die sich stellt, ist, lohnt sich, wenn man eine verdeckte Zweikorrektur macht, dann ginge das nur, wenn man diesen Abweichungskorridor verlässt. Mhm. Also sonst gibt es ja gar keinen Sinn. Und wenn man aber dann, haben wir uns gefragt, und ich war auch ein Vertreter der Auffassung, warum nicht das Lösungsinstrument wählen? Natürlich habe ich Ankereffekte, wir wissen das. Ja? Mhm. Ankereffekte sind nicht zu unterschätzen. Aber gleichzeitig darf man auch das Selbstbewusstsein von Hochschullehrenden nicht unterschätzen. Und was ich schon für sehr wichtig halte, ist dahingehend zu argumentieren, zu sagen, bitte von diesem Korridor weg. Das geht teilweise so weit, es gibt eine Geschichte aus Bayern, die zeigt, wie absurd das ist. Die Geschichte war so, Erstkorrektor, glaube ich, 6 oder 7 Punkte, Zweitkorrektor 13 Punkte. Ja? Also außerhalb des Abweichungskorridors. Dann gab es einen Drittkorrektor und der Drittkorrektor, dessen Note galt dann. Die anderen waren dann völlig irrelevant. Und das ist natürlich ein System, was völlig absurd ist. Und man könnte hergehen und völlig einfach sagen, wenn wir 2 Korrekturen haben, dann macht man das Mittel aus diesen beiden Korrekturen. Mhm. Ja, offensichtlich ist dann der Spielraum des Vertretbaren so groß, dass ich das beides machen kann. Dagegen weigern sich aber die Landesjustizprüfungsämter unglaublich, weil sie irgendwie von der Idee überzeugt sind, dass es eine richtige Lösung gibt und jeder Jurist sieht doch diese eine richtige Lösung.
Mhm. Ja, mag auch damit zu tun haben, dass natürlich ganz viel dann auch geklagt wird, nicht? Und versucht wird, eben weil das so existenzbedrohend ist, da 2-mal durchzufallen, weil dann halt versucht wird, Entscheidungen anzufechten. Und wenn dann die Divergenz so offensichtlich ist, dann öffnet das möglicherweise Angriffsflächen dahingehend, dass die Note insgesamt eben unterschiedlicher gesehen werden könnte als bisher, nicht? Das ist ja auch ein sehr deutsches Spezifikum, dass es eine ganze Industrie gibt, die das Staatsexamen aus individueller Perspektive dann zu bekämpfen beginnt, eben weil jemand endgültig durchgefallen ist und dann sich versucht, gerichtlich zu wehren. Gut, es gibt ein paar Punkte in Ihrem Hamburger Protokoll. Einer davon ist eben die verdeckte schriftliche Zweitkorrektur. Es gibt noch ein paar mehr, die als weitere Gesichtspunkte und weitere Reformvorschläge präsentiert werden. Ich verstehe das so, dass das Punkte sind, die innerhalb derer, die da diskutiert haben, als erwägenswert verstanden wurden, aber man keine gemeinsame Position einnehmen wollte. Erste Frage, verstehe ich das richtig so? Oder gibt es einen Folgetermin, wo Sie versuchen, dann da auch noch weitere Punkte zu entwickeln? Oder ist das eher so zu verstehen, dass Sie eine Priorisierung vornehmen wollten und sagen wollten, die 4 ersten müssen mal erledigt werden, bevor wir über alles andere reden?
Also es war tatsächlich eine Priorisierung, die sich auch aus dem Format des Workshops heraus ergeben hat. In diesem letzten Punkt sichert beispielsweise die verdeckte schriftliche Zweiklausur oder die Frage von, wie gehen wir um, wenn wir jetzt, wir haben ja in Deutschland das elektronische Examen. Es ist nichts anderes als eine digitale Schreibmaschine, die jetzt eingeführt wurde. Und die Frage, die sich stellt, ist, wollen wir wirklich einen elektronischen Arbeitsplatz haben und wollen wir eine Prüfung haben, die letztendlich das juristische Tätigkeitsfeld von Anwältinnen, Richterinnen etc. von morgen simuliert. Und da fehlen uns einfach auch noch hinreichende empirische Grundlagen. Da waren wir uns einfach noch unsicher, können wir da wirklich was sagen? Es spricht einerseits viel dafür. Gleichzeitig haben wir, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber wir haben fast alle in der Pandemie mit Open-Book-Klausuren gearbeitet und haben dann plötzlich festgestellt, wie schlecht die Ergebnisse geworden sind. Obwohl es Open Book gab, das hat Studierende total irritiert, sodass wir uns da an dem Punkt einfach auch noch von der empirischen Grundlage noch zu unsicher sind, ob wir da eine Forderung stellen könnten. Das ist zum Beispiel eines, deshalb wollten wir sagen, darüber sollten wir nachdenken. Das ist wichtig, dass wir die rechtlichen Grundlagen offen halten. In Hamburg hat man das beispielsweise sehr schön gemacht, weil man eine Formulierung gewählt hat im Gesetz, die eine Offenheit zulässt für solche Formate. Und das war uns wichtig, bitte Regulierungen zu treffen, die innovationsoffen sind, um solche Sachen ausprobieren zu können. Ein paar andere Sachen waren wir völlig einig, beispielsweise, dass wir endlich ernst machen müssen mit Grundlagen und Methodenkompetenz gegenüber Detailwissen. Ja? Es wird immer beschwört, es wird auch in den Justizprüfungsordnungen steht so drin, aber keiner hält sich dran. Niemand hält sich dran. Das ist ein Skandal eigentlich. Und das war uns klar, das müssen wir nochmal aufbringen. Völlig unkontrovers. Auch nicht kontrovers diskutiert ist, dass Prüfungskommissionen diverser besetzt werden müssen. Wir wissen, also Diversitätsforschung ganz klar, und wir wissen vor allem, dass der Habitusforschung in der deutschen Rechtswissenschaft, das wird dazu tendieren, bestimmte Muster zu reproduzieren. Und dass durch diverse Zusammensetzungen, gerade von Prüfungskommissionen, unterschiedliche Kompetenzen, Fähigkeiten und auch persönliche Merkmale oder Auftreten unterschiedlich gewürdigt wird. Das war auch völlig klar, dass wir in der Hinsicht vorgehen müssen. Also es gibt sozusagen dieser fünfte Punkt, da sind ein paar Punkte drinnen, die nicht konsensfähig waren. Und es sind aber ganze Reihe Punkte drin, die sind wichtig, aber die sind jetzt für uns nicht die Top-Priorität in der Situation gewesen.
Ja, jetzt muss ich Sie als Juristen noch was fragen. Ich habe gerade vorher noch kurz eingeblendet, wer alle hier dabei war. Das sind, wie Sie ja richtig beschrieben haben, Stakeholder, wie man neudeutsch sagt, mit unterschiedlichen Perspektiven. Das sind alles freilich keine Gesetzgeber. Nicht letztlich führt ja jede Reform zu einem Gesetzgebungsakt notwendigerweise. Man muss wahrscheinlich sowohl die bundesrechtlichen wie auch die landesrechtlichen Vorschriften entsprechend oder müsste sie entsprechend anpassen. Wer ist zuständig? Ja, wer transformiert diesen Vorschlag in einen Normtext, über den dann der irgendwann einmal parlamentarisch abgestimmt werden könnte?
Also zuständig ist für die konkrete Ausgestaltung der ersten Prüfung, die Vorgaben macht der Bund, aber die groben, aber im Detail sind das jeweils die Länder, die dafür zuständig sind. Und da ist es, die versuchen das über diesen JUMICO, den Ausschuss in der Justizministerkonferenz, da gibt es einen Koordinierungsausschuss, der macht das im Kern. Was wir aber hier tun wollten, ist die Initiative Ruhrreform spiegeln durch eine universitäre Initiative und sagen, wir wollen diesem Thema eine gewisse Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit verleihen. Und wir wollen also durch eine breite Absicherung von privaten und staatlichen Fakultäten sicherstellen, dass das ein Thema bleibt, dass man sehr viele Touchpoints herstellt. Und unser Ziel ist es, mittelfristig, und man muss in Deutschland, wenn man über Staatsexamen spricht, immer über Mittelfristigkeit sprechen, mittelfristig tatsächlich ein Bewusstsein dafür zu erzeugen, dass sich die Situationen ändern müssen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Bei den Universitäten ist dieses Bewusstsein da, aus vielen Gründen. Es ist vor allen Dingen auch deshalb da, weil Universitäten außerhalb der großen Tanker in den großen Städten einfach auch sehen, dass die Anzahl von Jurastudierenden abnimmt. Die Justizprüfungsämter, die sehen die ganze Sache erst am Ende der Pipeline. Die sind also nach 8 oder 10 Jahren. Ja, das ist das, was die wahrnehmen. Die sind also 8 oder 10 Jahre später dran als wir. Und wir wollen jetzt einfach denen auch signalisieren, das Problem wird auch dorthin kommen, wenn wir jetzt nicht vorgehen. Im Kern sind es tatsächlich die Akteure in den Justizministerien, die wir versuchen wollen, durch verschiedene Touchpoints in einem vielleicht hoffentlich bestehenden Reform-Nachdenkzwang zu bringen. Sie sehen, wie skeptisch ich da schon formuliere.
Ja. Und was passiert daher als nächstes? Gibt es jetzt eine weitere geplante Tagung? Wollen Sie auf den Juristenfakultätentag gehen? Wollen Sie in der Jumico einen Slot? Wollen Sie sich international Unterstützung holen? Was sind so die nächsten Überlegungen?
Also internationale Unterstützung ist, glaube ich, insofern, weil die im Ausland versteht man das Problem schon mal gar nicht, zu Recht. Weil, und aus deutscher Perspektive bringt die internationale Unterstützung nichts, weil das sind ja keine deutschen Volljuristinnen. Die können uns das doch nicht sagen. Also das bringt einfach nichts. Genau, die können schon irgendwie Jura, aber die können es halt nicht so wie
nicht so gut.
Nicht so gut. Das bringt nichts. Tatsächlich, ich würde das sehr gerne beim Deutschen Juristenfakultätentag auch ansprechen, dass dieser Juristenfakultätentag sich auch stärker positionieren müsste. Sehr schwierig, sehr schwieriges Gremium aus vielen Gründen. Und wir wollen zusammen mit der Initiative Jureform und der Bundesfachschaft, aber wir wollen tatsächlich uns einzelne Stakeholder schaffen, wie jetzt beispielsweise die Bundesrechtsanwaltskammer. Also Leute, die wirklich wissen, hey, uns geht langsam der Pool aus an den Leuten, die wir brauchen für unseren regulierten Beruf. Wir müssen da was tun. Ja? Also gerade die Stakeholder aktivieren, dass die ihre Kanäle auch nutzbar machen, um reinzukommen. Also wir brauchen eine breitere Absicherung, um einen gewissen Druck aufzubauen, dass sich tatsächlich bei der Jumico und dann bei den einzelnen Landesgesetzgebern was verändert.
Was eine interessante Strategie ist, weil Sie dann nicht mehr so sehr abhängig sind von dem, was die Fakultäten oder die Justizprüfungsämter glauben, aber gleichzeitig eine insoweit vielleicht auch etwas riskante Strategie ist, als große Berufsfelder der juristischen Arbeit damit nicht zwingend über Stakeholder verfügen, die da jetzt laut Hurra rufend aufspringen werden. Und damit meine ich vor allem die Verwaltung und die Justiz, nicht? Die werden Sie aber vermutlich brauchen.
Die werden wir brauchen, aber wenn man sich anschaut, mittlerweile ist in vielen Bezirken, Gerichtsbezirken, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, ist man schon längst davon hat man schon längst davon Abstand genommen, nur mehr Bewerberinnen einzustellen, die jetzt ein sogenanntes Prädikatsexamen haben, also das vollbefriedigend, worüber wir gesprochen haben, sondern wir sind jetzt da in Bereichen schon, die im Durchschnittlichen befriedigend sind. Das wäre vor einigen Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Aber die Justiz und vor allen Dingen und noch viel, viel mehr die Verwaltung wird unter einem enormen Personalmangel leiden. Und sie wird dann vor der Wahl stehen. Und wie gesagt, die sehen das noch nicht, weil die erst 8 Jahre verzögert sind, 8 bis 10 Jahre. Aber die werden diesen Druck spüren und sie werden deshalb auch was tun müssen. Manchen ist das jetzt schon klarer, anderen ist es noch weniger klar.
Gut, vielleicht haben wir ja einige auf diesem Weg hier jetzt gerade aufgeweckt. Das wäre ja großartig, wenn uns das gelungen wäre. Herr Grünberger, von meiner Seite aus ist das ein sehr rundes und jetzt auch recht abdeckendes Gespräch gewesen, das ich aber nicht schließen möchte, ohne zu fragen, ob ich Sie noch etwas fragen hätte sollen, ob es also aus Ihrer Sicht noch etwas gibt, was Sie erörtern sollten.
Ach, Sie könnten mich vielleicht fragen, wie ich glaube, dass in 10 Jahren die deutsche Juristenausbildung aussehen könnte.
Insgesamt. Hervorragend. Wie sieht denn in 10 Jahren die deutsche Juristenausbildung aus?
Bachelor, Master, Staatsexamen.
Nebeneinander. Und wo
studieren die mit Wahlfreiheit.
Meisten? Und wo studieren die meisten?
Das ist eine ziemlich interessante Frage. Auch da wieder anecdotal evidence. It's the worst, but we have, but the only we have most of the time. Gerade als Juristinnen. Wir haben in Bayreuth damals einen Studiengang eingeführt, einen LLB-Studiengang Recht und Wirtschaft. Also einen interdisziplinär ausgerichteten, aber mit einem klaren Fokus im Recht. Und wir waren uns ziemlich sicher, dass die meisten doppelt studieren werden, Staatsexamen und diesen Studiengang, und nur ein kleiner Teil diesen Studiengang eigenständig studieren möchte. Und so war es am Anfang auch. Das Verhältnis hat sich total verändert. Das ist jetzt einer der größten Studiengänge in Bayreuth, und die studieren nur mehr das. Das heißt also, ich glaube, wenn Sie sich fragen, wie das aussieht, würde ich sagen, dass ein signifikanter Teil in qualitativ hochwertige Bachelor- und Masterstudiengänge gehen wird. Da bin ich sehr zuversichtlich, weil diese Studiengänge andere Möglichkeiten erlauben, andere Prüfungsformen erlauben, mehr Spezialisierung erlauben und gleichzeitig den Studierenden mehr Möglichkeiten geben, kombinieren und was anderes zu machen. Ich glaube, diese Entwicklung wird zunehmen und ich persönlich halte es nicht für schlecht. Aber es gibt eine ganze Reihe von Kollegen und Kolleginnen in Deutschland, auch Kollegen, die ich sehr schätze, die also nicht knochenkonservativ sind, sondern die sehr modern sind, die sich sagen, aber Moment mal, verlieren wir dann dadurch nicht was? Also was verlieren wir dann als gemeinsame Grundlage für Juristinnen und Juristen? Ich bin da vielleicht ein bisschen zuversichtlicher, aber deshalb bin ich vielleicht auch Präsident einer privaten Stiftungshochschule geworden.
Aber wenn diese Vermutung einträte und wenn gleichzeitig daran festgehalten würde, dass man ein Staatsexamen braucht, um voll Juristin zu werden und daher in die klassischen Berufe zu kommen, also insbesondere Richterschaft und also nehmen wir mal jetzt nur die Richterschaft, dann würde das ja die Menge an zur Verfügung stehenden Menschen, die RichterInnen werden können, noch weiter reduzieren. Also eigentlich das Problem, das Sie gerade vorher beschrieben haben, nur noch weiter verschärfen.
Und vielleicht dann auch mal einen Marktdruck auf das Angebot, Produkt auswirken. Wir müssen da vielleicht wirklich was verändern. Also das ist ja, ich glaube, was wir heute tun, ist, wir zwingen alle Leute, die qualitativ Jura studieren wollen, die qualitativ hochwertig an Universitäten sich mit Recht und Rechtswissenschaft auseinandersetzen wollen, die zwingen wir de facto in einen Staatsexamenstudiengang. Auch wenn dieser Studiengang für viele nicht der geeignete Studiengang ist. Und viele wollen das jetzt gar nicht mehr. Wir sehen einfach, die sagen, okay, dann machen wir es halt gar nicht, dann mache ich halt was anderes. Ja? Und ich gehe nach Maastricht und studiere dort European Law, ja, und mache einen Studiengang in Maastricht. Was wir also hier tun sollten mit mehr Wahlfreiheit, zeigt sich dann auch am Ende, wo die Leute hingehen wollen. Da müssen wir uns vielleicht auch mal ein bisschen daran ausrichten. Und wenn es dann mit einer Abstimmung zu Füßen kommt, dass also Master, Bachelor und Master die interessanteren Studiengänge werden, ist das ja vielleicht auch nicht unbedingt schlecht.
Gut, ich schlage vor, wir treffen einander in 10 Jahren wieder und diskutieren dann das Thema nochmal. Vorher treffen wir einander hoffentlich auch wieder und überlegen gemeinsam, in welche Richtung sich dieses Hamburger Protokoll weiterentwickelt hat. Für alle, die jetzt erst zugestiegen sind, noch einmal, das hier wäre der NJW-Text, den Sie lesen sollten, wenn Sie sich darüber informieren wollen. Und das hier sind die Autorinnen und Autoren der Langfassung des Hamburger Protokolls zur Reform der ersten juristischen Prüfung. Der zweite Text ist frei verfügbar im Netz. Den ersten Text finden diejenigen von Ihnen, die an einer Hochschule studieren, im Rahmen ihres Back-Online-Abonnements mit hoher Wahrscheinlichkeit auch vor, weil der NJW anders als andere Publikationen dieses Verlages an den Universitäten recht zuverlässig verfügbar gemacht wird. Herr Grünberger, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Stunde, die ich sehr genossen und von der ich sehr gelernt habe. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, dass Sie das getan haben. Ich wünsche uns allen, dass Sie interessiert bleiben, dass wir in Verbindung bleiben und dass wir alle so rasch wie möglich, so gesund wie möglich werden oder es so lange wie möglich bleiben. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.
Vielen Dank.